ARD.
Stellt euch vor, ihr seid gerade 14 oder 15 und plötzlich sagt der Staat Snapchat aus, TikTok aus, Instagram aus. Genau das passiert gerade in Australien. Ab dem 10. Dezember gilt dort ein Social-Media-Verbot für alle unter 16. Drastischer Schritt, der Millionen Familien bewegt und der auch weltweit Wellen schlägt.
Ist mir doch egal, wenn die Regierung meine Art der Erziehung ablehnt. Kinder auszuschließen heißt, sie nicht darauf vorzubereiten, wenn sie alt genug sind.
Ich habe sie ausgerüstet mit dem Smartphone. Alles Gute zum 12. Geburtstag. Hier ist das Ding, das dein Leben beendet.
Was bedeutet das für Jugendliche, für Eltern, für die Plattform? Wie viel Freiheit und wie viel Kontrolle darf es geben für eine Generation, die durch und durch online aufwächst?
Wir haben jetzt offensichtlich soziale Medien. Snapchat, TikTok, Instagram und rufen nicht mehr übers Telefon an.
Ihr hört den Weltspiegel-Podcast heute mit Philipp Abresch. Ich stelle mir gerade vor, wie ich das gefunden hätte als Teenager, wenn der Staat mir plötzlich mein Nintendo oder meine Playstation weggenommen hätte, weil es vielleicht süchtig macht oder einfach nicht gut für mich ist. Nur kann ein Gesetz solche Fragen wirklich regeln? Was genau hat Australien eigentlich vor und gibt es vielleicht Alternativen? Sprechen wir heute drüber mit Florian Barth, unserem Korrespondenten für Australien. Er kommt gerade zurück aus einer Stadt, die auf Social Media, jedenfalls mit wunderschönen Fotos und Reels, regelmäßig durch die Decke geht. Aus Sydney nämlich. Ja, hi Florian.
Grüß dich Philipp.
Du kommst gerade zurück aus Australien. Ich kann mir vorstellen, ist gerade richtig gute Stimmung bei den Teenagern. In Down Under.
Kommt drauf an, worum es geht. Also grundsätzlich schon. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Das feiern ja viele am Strand, über Weihnachten mit der Familie. Aber alle, die unter 16 sind, die können das dann nicht auf Social Media posten, weil sie das nicht mehr dürfen. Und darum sind eigentlich sehr viele Jugendliche schwer genervt.
Welche Bedeutung hat Social Media in Australien überhaupt? Ist ja ein Land, das einfach riesig ist. Vielleicht ist es nochmal ganz anders mit Social Media als bei uns in Deutschland. Warum löst dieses Gesetz so viele Emotionen aus?
Also wie überall auf der Welt nutzen die Kinder das auch in Australien zum Chatten, um sich zu verabreden, auch einfach um sich berieseln zu lassen und sich zu vernetzen. Aber natürlich ist Australien besonders groß. Der Kontinent ist so riesig. Im Outback gibt es manchmal Orte, die sind 500 Kilometer voneinander entfernt. Es ist total einsam und da ist Social Media natürlich eine willkommene Abwechslung.
Ab Mitte Dezember soll Social Media für unter 16-Jährige verboten sein. Hilf uns mal, was genau steht in diesem Gesetz? Was sieht dieses Gesetz vor?
Das Gesetz verpflichtet Social Media Plattformen sicherzustellen, dass unter 16-Jährige sich nicht mehr anmelden können bei bestimmten Apps. Ich versuche sie mal zusammenzubekommen. Es sind ungefähr 10 im Moment. Also die Klassiker Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, YouTube, X, das frühere Twitter. Dann gibt's noch Threads, Reddit und die Streamingdienste Twitch und Kick. Das heißt, man darf sich bei diesen Plattformen keinen Account mehr anlegen oder unter 16-Jährige, die einen Account haben, dürfen den nicht mehr nutzen. Der wird dann gesperrt. Trotzdem, das ist wichtig zu wissen, kann man nach wie vor über den Browser diese Plattform noch benutzen. Also ich könnte zum Beispiel auf YouTube gehen und dann nach einem bestimmten Inhalt suchen. So, das geht. Das macht aber natürlich keinen Spaß auf Facebook oder auf Instagram oder TikTok. Und deswegen ist das der große Einschnitt für die Kinder. Es gibt Messenger wie WhatsApp, die weiterhin erlaubt sind. Und es sind auch weiterhin Kinderangebote wie YouTube Kids zum Beispiel, sind weiterhin erlaubt.
Vielen Regierungen ist das Handy im Unterricht ein Dorn im Auge, egal ob in Neuseeland, Österreich oder in China. Weltweit fliegt das Smartphone aus dem Klassenzimmer oder muss tief im Ranzen bleiben. Aber hier geht es meist um Konzentration oder Ablenkung in der Schule, nicht um ein Verbot der Apps an sich. Sobald es um die Plattformen geht, wird es kompliziert. Deswegen guckt die Welt mit großem Interesse darauf, was Australien gerade entschieden hat. Und viele wollen sehr genau hinschauen, ob und wie sie nachziehen können. In den USA gibt es zwar kein landesweites Gesetz, aber einzelne Bundesstaaten wie Florida, Texas oder Utah gehen ihren eigenen Weg. Florida wollte Social Media für unter 14-Jährige verbieten. Das hing lange vor Gerichten fest, aber ganz aktuell darf das Gesetz dort trotz der Klagen wohl erst einmal starten. In Europa hat Frankreich zwar ein theoretisches Digitalverbot bis 15, das ist aber viel weicher, denn dort haben die Eltern das letzte Wort und die technische Umsetzung stockt. Dänemark kündigt die Regierung an, soziale Netzwerke für Kinder unter 15 grundsätzlich sperren zu wollen, Ausnahmen nur, wenn Eltern zustimmen. In Spanien könnte es künftig Warnhinweise auf Smartphones geben, ähnlich wie bei Zigarettenschachteln. Australien ist damit das erste westliche Land, das das Verbot wirklich konsequent durchziehen will, ohne Elternerlaubnis und ohne Hintertür. Du warst in Sydney, du hast eine 14-jährige Influencerin getroffen und ihre Eltern, Zoe heißt das Mädchen. Beschreib mal, wie sieht's bei ihr aus, was macht sie im Netz und vor allem, was macht sie so erfolgreich dort?
Bei ihr zu Hause im Kinderzimmer sieht's eigentlich aus wie in vielen Kinderzimmern auf der Welt, bei Teenagern, also ein Bett, eine Kommode, ein Schrank, ein Schreibtisch. Der Unterschied, auf ihrem Schreibtisch steht ein großer Make-up-Spiegel mit vielen Lampen dran. Und wenn sie mit der Schule fertig ist, dann setzt sie sich davor, dann stellt sie das Handy vor sich und produziert Videos auf TikTok. Das sind dann Make-up-Tipps, Hairstyling-Tipps.
Get ready with me, but I'm in a rush.
Sie sagt dann sowas wie, jetzt muss es schnell gehen, ich mache mich fertig und hier könnt ihr sehen, wie das geht. Und diese Videos lädt sie dann hoch und das finden viele gut. Sie hat schon 40.000 Follower und das ist ja schon eine Menge.
Ich kann mir vorstellen, macht ihr riesig Spaß, wahrscheinlich auch ihren Followern. Verdient sie damit auch Geld?
Ein bisschen, ja. Sie hat nicht genau verraten, wie viel. Sie hat gesagt, ein dreistelliger Betrag. Sie hat aber auch gesagt, sie macht das nicht wegen des Geldes, sondern weil es ihr einfach Spaß macht. Und deswegen bedeutet das Gesetz, was jetzt kommt im Dezember, das bedeutet erstmal auch das Ende ihres Accounts. Und darum ärgert sie sich auch und findet das unfair.
We now have social media, obviously.
Wir haben jetzt offensichtlich soziale Medien. Snapchat, TikTok, Instagram und rufen nicht mehr übers Telefon an. So kann ich besser mit Leuten in Kontakt bleiben. Einige meiner Freunde habe ich über soziale Medien kennengelernt. Das hat uns dann zu besseren Freunden in der Schule gemacht.
Und sie hat deswegen jetzt auch auf TikTok dazu aufgerufen, noch eine Petition zu unterschreiben, um dieses Gesetz vielleicht doch noch zu stoppen. Ist natürlich die Frage, ob das Erfolg hat, aber grundsätzlich sind ihre Follower natürlich bei ihr und wollen auch, dass sie weiter, auch wenn sie noch nicht 16 sind, diesen Account und TikTok überhaupt nutzen können.
Und weiter verbunden bleiben über TikTok. Man sollte ja meinen, Eltern sind erstmal happy, wenn die Kinder nicht ständig vor dem Handy hängen, aber Zoes Mutter sieht das Gesetz ebenfalls kritisch, richtig? Worum geht's ihr? Was sagt sie?
Sie fühlt sich bevormundet von dem Gesetz und von der Regierung.
Ist mir doch egal, wenn die Regierung meine Art der Erziehung ablehnt. Kinder auszuschließen heißt, sie nicht darauf vorzubereiten, wenn sie alt genug sind.
Und sie unterstützt auch ihre Tochter bei TikTok. Sie ist da auch, so hatte ich den Eindruck, sehr verantwortungsvoll eingebunden. Also sie hat zum Beispiel Zugang zu ihrem Account. Sie kann alle Kommentare lesen. Sie löscht auch regelmäßig Kommentare, bevor Zoe die überhaupt gelesen hat, wenn sie das Gefühl hat, die sind jetzt unpassend. Sie geht auch regelmäßig mit Zoe die E-Mails durch und bespricht das mit ihr. Und sie möchte ihre Tochter unterstützen bei TikTok, weil sie sagt, das ist ihr Hobby und ihre Leidenschaft und ich möchte nicht, dass ihr das genommen wird. Und ich habe ja auch ein Auge drauf.
Ab dem 10. Dezember gibt es einen Social Media Ban für Kinder in Australien. Ich kann mir vorstellen, dass das breit diskutiert wird im Land. Wie finden die Menschen denn dieses neue Gesetz? Gibt es eine klare Mehrheit oder ist das Land da gespalten?
Die meisten Menschen in Australien finden dieses Gesetz gut. Also alle Umfragen unter Erwachsenen haben ergeben, dass bis zu knapp 80% die Regierung unterstützen in diesem Vorhaben. Auch im Parlament gab das eine satte Mehrheit. Die Opposition hat mitgestimmt, weil die verbreitete Meinung in Australien ist, dass Social Media schädlich ist. Also dass Social Media zu viel Raum bietet für Mobbing, für Gewaltdarstellungen, Pornografie, Fake News. Und weil es nach Ansicht der Mehrheit in Australien auch ein hohes Suchtpotenzial hat, weil man ständig am Handy hängt. Bei den unter 16-Jährigen sieht es natürlich anders aus. Also als wir da waren, haben wir niemanden getroffen, der das gut findet.
Und dann trefft ihr diese andere Mutter, die ihre Tochter verloren hat. Wie beschreibt sie dir den Weg dorthin und welche Rolle spielt Social Media dabei?
Das war Emma Mason, die lebt am Stadtrand von Sydney und sie ist immer noch in tiefer Trauer und sehr bedrückt über den Tod ihrer Tochter.
What could I have done? How could that have been better?
Was hätte ich tun können? Viele Eltern, deren Kinder sich das Leben genommen haben, müssen mit diesem Gedanken leben. Ich habe sie ausgerüstet mit dem Smartphone. Alles Gute zum 12. Geburtstag. Hier ist das Ding, das dein Leben beenden wird.
Sie war 15 und war von Mitschülern gemobbt und gedemütigt worden. Unter anderem mit einem Nacktbild, das sie angeblich von ihrem Handy aus verschickt haben soll. Das haben dann Schüler rumgezeigt und gesagt, guckt mal, was Tilly, so heißt das Mädchen, mir geschickt hat. Sie hatte aber überhaupt nichts damit zu tun. Aber auf Social Media hat sich das eben rasend schnell verbreitet und Tilly hat alles ungefiltert mitbekommen. Und Emma Mason, ihre Mutter, hat das Gefühl, ohne Social Media hätte sich das nicht so schnell verbreitet und wäre ihre Tochter nicht so verzweifelt gewesen und hätte sich das nicht angetan, wäre also noch am Leben.
Sie hat dir sehr eindrücklich erzählt, warum sie das Gesetz überfällig findet.
Ja, sie hat gesagt, dass es ein richtiger Schritt ist, weil es auch Eltern beim andauernden Drängeln unterstützt, jetzt endlich auch Social-Media-Accounts einrichten zu dürfen. Das haben alle in meinem Freundeskreis, alle in der Klasse, alle in der Schule haben das. Und dieses Gesetz ist für sie wichtig, weil sie sagt, Eltern können jetzt selbstbewusst sagen, es tut mir leid, ich erlaube es nicht, es ist nicht legal. Genau wie man sagen kann, du hast keinen Zugang zu Alkohol oder Drogen.
Das ist ja ein sehr weitreichendes Gesetz. Gab es eigentlich einen direkten Auslöser dafür, dass sich die australische Regierung gesagt hat, ey, jetzt reicht's?
Es gab keine konkreten Auslöser oder Einzelfälle, sondern immer mehr Beobachtungen in Schulen oder von Eltern, dass Kinder und Jugendliche zum Beispiel Schwierigkeiten hatten, sich länger auf eine Sache zu fokussieren. Dass es immer mehr Konzentrationsmängel gibt, häufigere ADHS-Fälle und auch Schwierigkeiten so im Sozialleben miteinander. Und all das hat irgendwann dazu geführt, dass die Regierung gesagt hat, wir machen das jetzt, wir führen eine Alterssperre ab 16 ein.
Am 10. Dezember tritt das Gesetz in Kraft. Was wird dann mutmaßlich passieren in den Handys vieler Teenager in Australien?
Das wird für viele eine große Überraschung, denn viele wissen das einfach noch nicht. Einige haben jetzt schon E-Mails bekommen, dass ihre Accounts gesperrt werden, wenn sie sich nicht online verifizieren und belegen können, dass sie schon 16 oder älter sind. Aber da die Verantwortung ja bei den Plattformen liegt und die nicht viel preisgeben bislang, weiß man nicht, ob manche Accounts wirklich gesperrt werden oder ob bei manchen einfach nichts passiert. Da warten alle ab. Das wird eine große Überraschung am 10. Dezember.
Und wie soll dieses Verbot dann funktionieren? Also es soll einen Alterscheck geben, aber wie wollen die Behörden kontrollieren, dass das alles richtig ist? Wie realistisch ist das eigentlich?
Also es stehen im Moment drei Methoden in der Diskussion, mit denen man prüfen will, ob jemand schon 16 ist oder noch nicht. Also unter anderem kann man Ausweisdokumente hochladen, Personalausweis, Führerschein, Reisepass. Da steht das Geburtsdatum ja drin. Dann gibt es die Möglichkeit, über eine Gesichtserkennung das zu verifizieren. Also eine KI versucht dann zu sehen, kann dieses Gesicht schon 16 sein oder ist es noch jünger? Und was auch herangezogen werden könnte, sind digitale Spuren im Internet. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel auf seinem Account vor allem Freunde in der D-Jugend-Fußballmannschaft verlinkt, dann spricht das eher dafür, dass er unter 16 ist. Wenn jetzt jemand aus Clubs und von der Uni postet, dann spricht das eher dafür, dass er älter ist. Und eine Kombination aus diesen Methoden könnte dazu beitragen, dass man diese Accounts verifizieren kann.
Ich könnte mir vorstellen, ein Albtraum für alle Datenschützerinnen und Datenschützer.
Genau, das ist auch ein großes Dilemma. Also einerseits will man ja vermeiden, dass die Anbieter ganz viele persönliche Daten bekommen, um vielleicht noch personalisierter Werbung zu schalten oder auf einen ganz persönlich zugeschnittenen Feed in die Timeline zu spülen. Und andererseits soll man jetzt die Plattform mit Geburtsdatum, mit Wohnort füttern, vielleicht mit dem Führerschein. Habe ich einen Motorradführerschein? Ist das mein Hobby? Wen könnte das interessieren? Wen habe ich verlinkt auf meinen Plattformen? Das sind ja private und persönliche Informationen, die bei der Verifikation an die Plattform gehen könnten. Und da haben viele Bedenken, was den Datenschutz angeht.
Ich kann mir vorstellen, dass auch die Anbieter solcher Social-Media-Dienstleistungen sehr aufmerksam die Debatte verfolgt haben, sich eingemischt haben. Welche Position haben die denn eigentlich in dieser Diskussion? Immerhin haben sie ja Angebote gebaut, die genau das eben erreichen sollen, dass man permanent dranbleibt, dass man abhängig wird.
Die Plattformen äußern sich nur sehr zurückhaltend, aber einige haben das neue Gesetz kommentiert und die sind alle der Meinung, dass es der falsche Weg ist. Also Meta, der Konzern, der hinter Instagram und Facebook zum Beispiel steckt, sagt, das sei überstürzt und die Industrie tue bereits alles, um altersgerechte Erfahrungen sicherzustellen. Snapchat hat auch ernsthafte Bedenken und viele unbeantwortete Fragen. TikTok hat gesagt, man sei enttäuscht von der Gesetzgebung und hat auch gesagt, dass junge Menschen dann in dunklere Ecken des Internets verdrängt werden, wo es gar keine Schutzmaßnahmen gibt. Also die positionieren sich alle eindeutig gegen die Alterssperre und sind der Meinung, ihre Richtlinien und Sicherheitsmechanismen, die sie jetzt schon haben, seien gut genug.
Die Anbieter sind enttäuscht, sie sind gegen die Alterssperre. Aber ihr habt jemanden gefunden, der ist ziemlich happy mit dieser neuen gesetzlichen Regelung. Und zwar ein, ich glaube, Neurowissenschaftler, richtig?
Ja, das ist Mark Williams, ein Neurowissenschaftler von der Macquarie University in Sydney. Und der hat untersucht, welche Schäden die Social-Media-Nutzung im Gehirn von Kindern verursacht. Das sind zum Beispiel langfristig Konzentrationsschwierigkeiten, die Fähigkeit, sich länger auf eine Sache zu konzentrieren, ADHS, frühe Formen von Demenz hat er beobachtet und auch Schwierigkeiten mit Empathie, also mit der Fähigkeit, die Gefühle von anderen wahrzunehmen und angemessen zu reagieren. Und diese Fähigkeiten können verloren gehen, wenn man zu lange am Smartphone auf Social Media rumdaddelt, ist seine Meinung.
Hat er das Gefühl, dass diese Folgen, also sagen wir mal so, dass ich lange am Handy bin, das merke ich darin, dass die Zeit einfach sehr schnell vergeht und ich keine Zeit habe für andere Dinge. Aber diese gesundheitlichen Folgen, die es da offenbar auch noch gibt, hat er den Eindruck, dass die überhaupt allgemein schon bekannt sind oder dass es vielleicht auch mehr Aufklärung geben müsste?
Das findet er auf jeden Fall, denn er sagt, man benutze Social Media relativ sorglos. Er sagt, das Gehirn der Menschen hat sich seit Jahrtausende nicht verändert, aber auf einmal wird das Gehirn bombardiert mit ganz neuen Einflüssen und ganz neuen Reizen. Er hat gesagt, und das ist mir so in Erinnerung geblieben, das Gehirn sei wie ein Muskel, use it or lose it. Also wenn man das Gehirn nicht fordert, dann verkümmert es. Und aus seiner Sicht sind eben Kinder bis 16 Jahre besonders gefährdet und darum findet er es gut, wenn die erstmal davor geschützt sind.
Zumindest gibt es Kindern erstmal 16 Jahre Zeit, die wirklich wichtigen Fähigkeiten zu entwickeln. Ihre emotionale Intelligenz, ihre Empathie, Kommunikationsfähigkeit, sich länger auf etwas zu konzentrieren. Eine ganze Reihe von Fähigkeiten, die sie bis zum Alter von 16 entwickeln können, bevor soziale Medien anfangen, darauf Einfluss zu nehmen.
Er hat das zum Beispiel verglichen mit dem Rauchverbot. Also da lag die Altersgrenze auch erst bei 16 in Australien und später dann bei 18. Und vorher haben viele mit 16 angefangen zu rauchen, später dann erst mit 18, aber manche haben auch gar nicht erst angefangen. Und so einen Effekt erhofft er sich dann auch vom Social-Media-Ban.
Australien geht also mit einem Gesetz gegen zu viel Social Media bei Kindern und Teenagern vor. Siehst du Australien hier eigentlich als Vorreiter? Können wir uns was abgucken hier in Deutschland im Umgang mit Social Media?
Also im Sinne des Gesetzes ist Australien Vorreiter, weil es eines der strengsten Gesetze weltweit ist, auch wenn noch so viel unklar ist. Was in Australien immer wieder diskutiert wird, ist, was bringt eine Alterssperre eigentlich, wenn man dann mit 16 auf einmal ganz unvorbereitet alles machen kann auf Social Media. Das kann ja auch gefährlich und riskant sein. Und darum ist in Australien auch deutlich geworden, dass man die Social Media Nutzung von Kindern zumindest begleiten sollte, zu Hause, in der Schule oder in Vereinen, und dass nicht alle damit alleine gelassen werden. Dass es also ein Bewusstsein dafür gibt, das Nutzungsverhalten und das von Kindern zu beobachten und zu reflektieren. Und das hat dieses Gesetz, ob man es gut findet oder nicht, auf jeden Fall mit sich gebracht.
Und diese Art von Medienkompetenz, die man vielleicht auch erlernen muss, mehr Aufklärung, gibt es dafür schon Programme und Versuche, das sozusagen Kindern und Teenagern näher zu bringen?
Die gibt es eben nicht in Australien. Und das ist auch der Grund, warum so viele, die gegen dieses Gesetz sind, dagegen protestieren. Sie sagen, wenn man Kinder jetzt komplett ausschließt bis zum Alter von 16, dann haben sie gar keine Ahnung, was da abgeht bei Social Media, oder sie versuchen irgendwie über Umwege und Tricks sich einen Zugang zu verschaffen und irgendwann sollen sie dann in der Lage sein, damit umzugehen, auch mit den schädlichen Inhalten, die es ja ohne Zweifel gibt auf Social Media. Und da sagen viele, Besser wäre es doch, diese Angebote zu machen, aber dafür gibt es jetzt keine speziellen Programme oder Organisationen, die sich dafür einsetzen würden.
Braucht's wirklich ein Social-Media-Verbot oder einfach einen verantwortungsvolleren Umgang mit den Angeboten? Einfache und klare Antworten, ob ein Social-Media-Verbot wirklich allen Jugendlichen hilft, das gibt es in der internationalen Forschung bisher nicht. Der Druck, sich auf Social-Media-Plattformen zu präsentieren, kann Stress auslösen. Aber für andere Jugendliche ist das Netz oft der wichtigste Ort, um Freunde zu finden oder sich weniger einsam zu fühlen. Einen simplen Automatismus, Handy an gleich Psyche kaputt, ist so pauschal, also noch nicht nachgewiesen. Viele Fachleute hier in Europa sagen, ein Verbot allein bringt wenig. Wichtiger ist, dass Kinder lernen, Social Media kritisch zu nutzen. Sie fordern, Kinder und Jugendliche stärker in Medienkompetenz zu unterrichten. Also, wie funktionieren Algorithmen? Wie erkenne ich Fakes? Was macht ständiges Scrollen mit mir? Auch der Druck auf die Plattformen wächst. Sie sollen ihre Algorithmen transparenter machen, süchtig machende Funktionen für Minderjährige abschalten und riskante Inhalte besser filtern. In der EU gibt es dafür seit dem vergangenen Jahr den Digital Services Act, DSA. Plattformen sollen zum Beispiel offenlegen, wie ihre Empfehlungssysteme arbeiten. Sie müssen garantieren, dass ihre Algorithmen die psychische Gesundheit nicht gefährden. Auch das Tracking von Minderjährigen für Werbung ist illegal. Die Idee dahinter: weniger Verantwortung bei 13- oder 14-Jährigen, mehr Verantwortung beim Staat und bei den Konzernen. Florian, du hast ja auch Kinder, ne? Jetzt mal gefragt, nicht als Korrespondent, sondern als Vater, wie kommt dieses Verbot bei euch zu Hause an? Ich kann mir vorstellen, ihr habt das ja vielleicht auch in der Familie diskutiert, dass du nach Australien reist und eine Story dazu drehst. Was sagen deine Kids, eure Kids?
Ja, also ich habe das natürlich meinen Kindern auch erzählt. Die sind im Teenageralter. Und die wissen auch selbst, dass zu viel Social Media nicht gut ist. Aber es ist halt auch zu verlockend. Und ich weiß auch, die chatten mit ihren Freunden, die verabreden sich über Social Media Apps. Die informieren sich da auch, die lesen Nachrichten auf Insta, also von der Tagesschau oder vom Weltspiegel zum Beispiel. Das ist einfach so und vieles verlagert sich ins Digitale und ich finde das auch grundsätzlich nicht schlecht. Aber ich merke auch, dass sie manchmal teilweise sinnlos rumdaddeln. Wir haben da deswegen so eine tägliche Bildschirmzeit festgelegt und ich muss da jetzt nur noch ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht ausgetrickst werde. Also, aber was eine Alterssperre angeht, da haben wir noch nicht zu Ende diskutiert.
Und wie ist deine persönliche Bildschirmzeit?
Ich kann es mal nachgucken, das Handy liegt hier.
Ja, ich habe es nämlich auch gerade nachgeguckt. Es ist bei uns 8 Uhr morgens und ich war eigentlich noch nicht lange im Netz und hier steht jetzt schon 30 Minuten.
Bei mir ist es jetzt 15 Uhr und ich habe 5 Stunden 15 Minuten.
Super.
Ich merke natürlich auch selber, wie verlockend es ist, also wie ich da manchmal durchscrolle. Und das ist auch ein wilder Mix aus privaten Posts und Nachrichten aus Deutschland und Südostasien, Sportaccounts. Klar, ich bleibe da auch manchmal dran hängen. Aber gerade jetzt nach dem Gespräch mit dem Neurowissenschaftler habe ich mir schon Gedanken gemacht, dass das Gehirn eben die ganze Zeit abgelenkt wird von dem, was es eigentlich machen wollte. Und das ist ein Problem, auf das man achten muss. Ich habe ein paar Sachen verändert jetzt bei meinem Handy, nachdem ich den Neurowissenschaftler getroffen hatte. Also ich habe zum Beispiel Social-Media-Apps nicht mehr vorne auf dem Homescreen, sondern weiter hinten. Das sorgt dafür, dass man nicht immer so verführt ist, mal kurz da reinzuklicken. Und ich habe auch die Farben rausgedreht aus dem Erscheinungsbild. Und das ist nicht mehr so bunt und attraktiv, das ist eher so ein psychologisches Phänomen.
Also wie die Bonbons an der Kasse eigentlich, ne? Wenn es bunt ist, dann greift man zu.
Der Neurowissenschaftler hat gesagt, das ist einfach manchmal gut, das Handy wegzulegen und nicht die ganze Zeit mit der Aufmerksamkeit bei seinem Gerät zu sein. Mhm. Ich tue es deswegen manchmal weg, und so, dass ich noch höre, wenn jemand anruft.
Florian, der Neurowissenschaftler hatte auch ein ganz komisches Handy, ne? Ich habe deinen Film ja schon gesehen. Erzähl mal, also das ist nochmal so ein kleiner Kniff, glaube ich, ne? Was hat der sich einfallen lassen, um möglichst wenig damit rumzuspielen?
Ja, der Neurowissenschaftler weiß selber auch, dass er dazu geleitet wird, immer auf Social Media sich was anzugucken, und hat deswegen sein Handy bewusst auf unattraktiv konfiguriert. Das hat er mit einer App gemacht. Und sein Bildschirm sieht komplett schwarz aus. Da stehen nur in Schriftform die wichtigsten Apps vorne drauf. Also Google Maps zum Beispiel oder der Browser, Mails und Telefon. Und wenn er dann einen Account öffnen möchte, wie zum Beispiel Instagram, dann muss er das eintippen. Und dann dauert es nochmal eine Minute, bis sich dieser Account überhaupt öffnet. Und das ist natürlich total nervig und frustrierend und langweilig, weswegen er es weniger macht. Und das ist so seine Art gewesen, sich vor den negativen Folgen zu schützen.
Eine Minute, das ist schon die durchschnittliche Länge eines guten TikTok-Reels, stimmt's?
Das ist sogar noch länger. Ich glaube, die TikTok-Reels, die Zoe macht zum Beispiel, die sind teilweise nur 10 Sekunden lang.
Zum Glück gibt's den Weltspiegel-Podcast. Wir sind jede Woche für euch da in genau einer Länge von 30 Minuten. Das war Florian Barth über den Social-Media-Ban in Australien. Ab dem 10. Dezember dürfen Teenager, Kinder, alle unter 16 in Australien keinen Social-Media-Account mehr haben. Danke dir für dieses sehr spannende Gespräch und für die Ideen, die wir vielleicht auch hier mit nach Deutschland importieren können.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Tja, das war's schon fast von uns vom Weltspiegel-Podcast. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie Zoe, die junge Influencerin aus Sydney, über die wir gerade gesprochen haben, es trotzdem schafft, noch auf Social Media unterwegs zu sein, dann guckt einfach den Film von Florian im Weltspiegel. Da gibt's die Auflösung. Einfach klicken ab Sonntag in der ARD-Mediathek. Wenn euch das Thema nicht loslässt, noch ein Podcast-Tipp zu Mental Health und darüber, wie man damit umgehen kann, wenn es einem mal vielleicht nicht so gut geht. Ganz egal, ob durch Social Media oder wegen anderer Gründe. Dann nämlich empfehlen wir euch die aktuelle Staffel des Podcasts Raus aus der Depression. Ich finde ein ganz, ganz tolles und auch wichtiges Angebot von NDR Info. Ein Podcast, der ganz praktische Tipps gibt für alle, die von Depressionen betroffen sind. Auch Angehörige oder zum Beispiel der Arbeitgeber. Ich glaube, alle können was lernen, wenn sich Host Harald Schmidt als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und der Psychiater Ulrich Hegal mit ihrem jeweiligen Gast unterhalten. Und das ist in jeder Ausgabe ein anderer Promi, der selbst unter Depressionen leidet oder gelitten hat. In der neuesten Staffel sind das Ex-Radprofi Jan Ulrich, Autorin Ronja von Rönne, der frühere Nationaltorhüter Timo Hildebrand oder Model Betty Taube. Den Link zum Podcast Raus aus der Depression findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt auch einfach gleich in die ARD-Audiothek. Da gibt's auch uns übrigens, den Weltspiegel-Podcast. Wenn's euch so gut gefallen hat wie mir, abonniert uns, kommentiert auch gerne, sagt's weiter. Danke dafür und fürs Zuhören, sagen Caroline Mennerich, Wiebke Nielsen, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.